den überwiegenden Teil des Tages fühle ich mich hilflos, besonders bedürftig und auch nicht gesehen. Und ich hätte jetzt ganz gerne bei Ihnen eine Stelle im Vertrieb. Ja, also viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zum Raketentalk. Dies ist dein Podcast für gute und erfolgreiche Führung. Grundlage dieser Podcast-Reihe ist das Buch Führung ist keine Raketenwissenschaft von Daniel Mede und Carsten Banse. Die beiden begleiten Führungskräfte sowie Unternehmerinnen und Unternehmer seit mehr als 20 Jahren auf deren Weg zum Erfolg. Mein Name ist Sven Glago und ich spreche in dieser Podcast-Reihe mit Daniel und Carsten darüber, was gute Führung ausmacht, wie das auch in schwierigen Situationen gelingt und warum gute Führung zum Erfolg führt. Wir wünschen euch viel Freude und viele positive Impulse mit unserer heutigen Podcast-Folge. So, heute dreht sich's um das Thema Konfliktvermeider. Und um das vielleicht vorwegzuschicken, vielleicht, Carsten, kannst du es einmal erklären. Es geht nicht wirklich darum, Konflikte zu vermeiden, wenn sie schon da sind oder wegzudrücken.
Nee, ganz genau. Also Konfliktvermeidung dreht sich genau um den Punkt. Konflikte sind, wenn sie dann da sind, da und auch für alle spürbar. Und die Vermeidung, über die wir in dem Buchkapitel sprechen, ist dann eben genau die Geschichte, der Versuch, da irgendwie drum rumzukommen, das klären zu müssen, ansprechen zu müssen, da durchzugehen. Von der Vermeidung reden wir.
Genau, es ist eigentlich nicht Konfliktvermeidung, sondern Klärungsvermeidung, weil der Konflikt besteht ja so oder so. Das machen wir leider relativ häufig, dass wir den Konflikt versuchen zu ignorieren, aber eigentlich jeder weiß, dass er noch da ist und er ja meistens auch nicht sich von alleine löst, sondern häufig noch schlimmer wird im Laufe der Zeit.
Genau, wollte ich gerade sagen. Es wird ja eigentlich eher schlimmer, wenn man einen Konflikt so beiseite drückt und der aber so unter der Oberfläche weitergärt, weil Konflikt zwischen zwei Personen ist ja immer eine Gefühlsangelegenheit, ne?
Richtig, das ist ja das, was es dann das Gären auch so schön beschreibt und auch massiv Energien bindet für alle Beteiligten. Auch wenn formal nur zwei angeblich sich in einem Team gerade hassen oder im Konflikt miteinander sind, diese Energien, die das bündelt, die sind für alle spürbar, ja, bis zu Erkrankungen, die daraus resultieren können.
Das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir Konflikte oder Konfliktklärungen vermeiden, weil wir es mit Emotionen zu tun haben. Das ist ja so eigentlich die Definition von einem Konflikt, dass man scheinbare Meinungsverschiedenheiten hat unter ausgeprägter Beteiligung des Gefühls. Und wenn wir jetzt Gefühle im Spiel haben, dann sind wir alle immer ein bisschen ja auf der Hut und Gefühle haben ja auf der Arbeit eigentlich immer ja so nach der abwegigen Meinung nichts zu suchen. Und wir sind, glaube ich, auch immer ein bisschen ja ängstlich, dass wir diese Konflikte mit Gefühlsbeteiligung nicht wirklich klären können, beziehungsweise dass es einfach unübersichtlich wird im Gefühlssektor.
Ja, das ist absolut korrekt und ich sage immer in Trainingsseminaren oder häufig auch in Klärungshilfen, wenn es nötig ist, wenden wir da ja Erklärungsmodelle an, damit die Menschen überhaupt sortieren können, Gott, was ist denn jetzt hier los? Und auch mal aus der häufig gern genutzten Verhaltensweise rauskommen, also er oder sie ist doch jetzt wirklich krank und dabei ist es eben einfach nur eine Emotion gewesen, die sich da gezeigt hat. Und da erkläre ich ganz gerne mal die zwei Ebenen, die eben relevant sind für Gefühle in Konflikten. Da gibt es das sogenannte wunderbare Kernschalenmodell und eine Ebene sind die Wächteremotionen. Und was ich dann immer sage, ist, mit denen kriegst du auf gar keinen Fall einen Job, weil Wächteremotionen sind zum Beispiel sowas wie Aggression, Wut, Trotz oder Mauern und sich doof stellen. Und diese Wächter heißen deswegen so, weil die was beschützen sollen und in der Schicht, um die es dann jetzt geht, wird es noch interessanter. Die nennen wir nämlich die innere Not. Und da geht es um Gefühle wie Hilflosigkeit, nicht gesehen werden, zurückgesetzt sich zurückgesetzt fühlen, besonders bedürftig sein und innere Not drückt schon aus, es ist wahrlich kein Kindergeburtstag in diesen Emotionen zu sein. Und die kommen in Konflikten nun mal zum Tragen. Und auch mit dieser inneren Not bewirbt sich niemand um einen Arbeitsplatz, ja, im Sinne von, also überwiegenden Teil des Tages fühle ich mich hilflos, besonders bedürftig und auch nicht gesehen. Und ich hätte jetzt ganz gerne bei Ihnen eine Stelle im Vertrieb. Ja, also viel Spaß. Ja,
das wird sicher klappen. Das sollte man sich merken. Das Interessante an diesem Modell ist, oder überhaupt an diesen Begriffen innere Not und Wächter, ist, dass die Wächter halt wirklich die innere Not beschützen, weil die wollen wir nach außen nicht zeigen. Deswegen nennen wir sie auch im Vorstellungsgespräch am besten nicht, dass man sich sehr ohnmächtig fühlt oder so. Aber Führungskräften geht es natürlich ganz häufig, dass sie überarbeitet sind oder auch Wertschätzung vermissen von ihren Mitarbeitern, obwohl sie doch so viel arbeiten, oder sich auch einfach ohnmächtig fühlen, weil sie dann doch nicht so viel Gestaltungsmöglichkeit haben, wie sie gerne hätten. Und damit das keiner mitkriegt, ignoriert man halt Probleme oder man wird sarkastisch oder benutzt immer Ironie, man wird aggressiv. Also diese ganzen Strategien, die man dann anwenden kann. Oder man verschanzt sich die ganze Zeit im Büro hinter Aktenbergen. Draußen brennt alles und liegt in Schutt und Asche und die Mitarbeiter kämpfen an allen Fronten, aber der Chef füllt Excel-Tabellen aus oder so. Mhm. Und wenn man das erstmal versteht, dass sozusagen die innere Not der Grund da häufig für solche Verhaltensweisen ist, dann macht es einem vieles einfacher und man kann halt auch besser an die Wurzel des Konflikts rankommen.
Mhm. Würdet ihr denn empfehlen, diese innere Not dann zu offenbaren, wenn man sie einmal erkannt hat?
Oh nee, also ja, natürlich ist eine ganz gute Möglichkeit, aber die zeigt sich tatsächlich nur, wenn eine Atmosphäre geschaffen ist, wo du wirklich vertrauen kannst. Ja, und da reicht nicht aus, dass jemand sagt, also Herr Glago, wirklich, also Sie können jetzt hier absolut vertrauen. Das muss schon gewachsen sein. Und auch in der Klärungshilfe, wenn Konflikte geklärt werden von uns als Externe, dann muss ein Raum geschaffen sein, dass die Person sich geschützt fühlen und dann zeigen sie manchmal ihre innere Not, ja. Und du kannst dir das auch mal ganz simpel vorstellen, wenn jemand noch so eine Wächteremotion am Laufen hat von zwei beteiligten Personen, also massiv aggressiv ist und die andere Person ist schon komplett in ihrer Hilflosigkeit versunken, dann helfen wir in Konfliktklärung eben auch der Person, die in ihrer Hilflosigkeit versunken ist, nochmal auf die Sprünge, dass sie auch nochmal einen Vorwurf äußern darf, weil das sonst ein Ungleichgewicht an Emotionen ist. Der eine haut haltlos drauf und die andere Person kann sich gar nicht mehr wehren, weil sie eben in ihrer inneren Not versunken ist. Und das kann man ganz gut steuern. Also einfach mal so innere Not preisgeben, das funktioniert nicht.
Keine gute Idee.
Nee, aber es hilft natürlich ungemein jetzt auch Führungskräfte, wenn sie wissen, oh, mein Mitarbeiter schreit mich an, weil er in der inneren Not ist und dann kann ich letztendlich nachforschen, worin seine innere Not bestehen könnte. Also fühlt er sich nicht gewertschätzt, fühlt er sich herabgewürdigt, ist er überfordert, hat er Angst. Ne? Angst ist ja auch etwas, was eine innere Not ist. Und da dann gezielt hinzugucken, kann unheimlich helfen, an die Wurzel ranzugehen und die zu klären, weil sonst sind wir häufig so auf der Verhaltensebene. Herr Müller, jetzt hören Sie mal auf zu schreien. Herr Müller, reißen Sie sich mal zusammen. Herr Müller, bleiben Sie mal sachlich. Und sachlich bleiben bei emotionalen Beteiligungen ist halt einfach schwierig. Das kriegen wir nicht hin. Deswegen klappt das im Privaten auch nicht so gut, wenn man gerade angeschrien wird und sagt, jetzt sei doch mal sachlich. Dann wird es meistens sogar noch schlimmer.
Ja.
Nie kannst du sachlich bleiben.
Da haben wir wieder dieses Spannungsfeld, das hatten wir in einer der frühen Folgen schon mal, ne? Beziehungsebene, Sachebene.
Genau, kann man da auch in gewisser Weise übertragen. Und also ich persönlich kann beispielsweise, seit ich mich mit dem Thema Konflikt sowohl privat als auch beruflich intensiver beschäftige, diesen Satz, jetzt lassen Sie uns doch das jetzt mal hier wie vernünftige, erwachsene Menschen besprechen, den kann ich echt nicht mehr hören. Also wenn es, wie Daniel schon sagte, um Konflikte geht, die eben auch eine Beteiligung des Gefühls bei den betroffenen und beteiligten Menschen mit impliziert. Denn das ist einfach, man kann eigentlich sagen, das ist schon fast lächerlich. Ja, also das geht nicht. Wer das dann noch möchte, der ist komplett auf dem falschen Dampfer dann an der Stelle.
Ja, und das ist ja häufig die Lösungsstrategie. Man ist auf einer Scheinsachebene und dann redet man sozusagen am Problem vorbei auf der Sachebene. Mhm. Und wenn wir dann kommen und sagen, ja, aber die Emotionen müssten wir jetzt schon auch nochmal thematisieren, dann haben alle Angst. Mhm. Und dann kommt diese abwegige Idee, oh, wir wollen nicht, dass es hinterher schlimmer wird, als es jetzt ist. Und dann kann man eigentlich immer nur sagen, ja, aber wenn wir jetzt nichts machen, es ist ja schon schlimm. Wie kann es denn eigentlich noch schlimmer werden? Mhm. Also das ist manchmal richtig lustig zu sehen, dass nicht, dass wir hier jetzt noch offene Konflikte haben, aber manchmal ist ein kurzer offener Konflikt natürlich viel, viel besser als ein endloser, zermürbender, langer, unterschwelliger Konflikt, der dann dazu führt, dass die Teamarbeit schlechter wird und die Krankheitsstände hochgehen und es Fluktuationen gibt und so weiter und so fort.
Gibt's auch noch die reinigende Kraft des Feuers.
Ja, zum Beispiel und noch sehr kurze schön. Ergänzung. Wir sagen dazu dann zu diesem Thema, es darf jetzt nicht schlimmer werden, als es vorher war. Der Konflikt und die Emotionen waren sowieso schon da und ändern einfach nur den Aggregatzustand, wenn man es mal auf den Tisch holt, ne? Die Themen.
Ja. Das klingt natürlich wirklich nach einem ziemlich heißen Eisen. Also wenn ich das jetzt erkannt habe, dass ich bei mir im Team einen Konflikt habe, der so emotional aufgeladen ist, dann kriege ich das ohne fremde Hilfe ja wahrscheinlich kaum hin, oder?
Eher weniger. Also dazu brauchst du eine gewisse Kenntnis über Eskalationsstufen, die es in Konflikten gibt. Also ich und Daniel wahrscheinlich auch empfehlen da für die privaten Studien gerne so ein paar Filme, zum Beispiel Rosenkrieg ist so eine Hollywood-Verfilmung, da kann man wunderbar die Eskalationsstufen sehen und auch ein Lehrstück draus ziehen für sich als Führungskraft. Und wenn man den Film geschaut hat, dann merkt man beim Zugucken schon, und das kann man auf die Mitarbeiterführung auch übertragen, also ab jetzt würde ich mich, glaube ich, nicht mehr als Führungskraft für die Konfliktmoderation hier verantwortlich sehen. Da brauchst du wohl doch externe Unterstützung und darum geht's. Also ja. Wenn die Gespräche einfach nur ein bisschen schwierig sind und ein paar wenige Emotionen sich zeigen, dann kann man es aus eigener Kraft als Führungskraft sicherlich noch moderieren, wenn man nicht selbst drin verwickelt ist. Aber ab bestimmten Eskalationsstufen brauchst du unbedingt externe Unterstützung.
Ja, und deswegen raten wir, oder ist unser dringender Appell ja an alle Führungskräfte, frühzeitig an die Konflikte ranzugehen. Und das ist einer der Hauptfehler, die gemacht wird. Man guckt lange nicht hin oder man sagt, klärt das untereinander. Das ist ja erstmal ein schöner Satz oder auch ein schöner Ansatz. Aber man muss auch gucken, ist es denn wirklich geklärt worden oder ist es nur, ja, ist erstmal ein Burgfrieden vereinbart worden. Mhm. Und je früher ich das mache und je früher ich mich auch darum kümmere und je früher ich dafür sorge, dass sie das auf Erwachsenenebene auch klären, desto besser ist es. Wenn ich es natürlich in so Bereiche wie Mobbing reinlaufen lasse, dann wird es irgendwann natürlich extrem schwierig und manchmal ja dann auch nicht mehr so zu lösen, dass alle Seiten glücklich sind.
Ja.
Also, und wenn ich es richtig verstehe, ist es wichtig, einen Konflikt möglichst in einer frühen Eskalationsstufe zu erkennen. Mhm. Gibt es da irgendwie Merkmale, wo man sagen kann, okay, wenn sowas passiert, dann sollte man mal hellhörig werden? Also könnt ihr da irgendwie aus der Praxis vielleicht irgendwie ein Beispiel nennen oder so?
Also ein ganz simples Beispiel ist, also ich jetzt nicht eine Mücke zum Elefanten machen, aber ich empfehle schon eine Aufmerksamkeit über so kleine Kommunikationsspitzen oder Witze, die irgendwann dann doch nicht mehr fürs Gegenüber witzig sind. Und da dann gezielt mal nachzufragen, hier im letzten Meeting, als der Erwin da diesen Spruch gemacht hat, wie war das? Und wenn dann eine Meldung kommt, ja, also ich glaube, ich denke drüber nach, mich hier versetzen zu lassen, dann ist man ja schon auf der Spur. Und darüber hinaus noch eine Empfehlung, dass man einfach turnusmäßig sein Team und sich selber auch erzieht, über das, was in der Zusammenarbeit nicht so gut gelaufen ist, zu sprechen. Ja, nicht über Prozesse, fachliches und sachliche Themen, sondern einmal im Quartal, einmal im halben Jahr, damit man das trainieren kann, so eine Äußerung zu treffen. Sven, im letzten Projektmeeting habe ich mich von dir untergebuttert gefühlt. Aha. So, und dass darüber gesprochen wird. Und wenn man das trainiert, dann brennt auch nicht so viel an. Das würde ich empfehlen. Und was ich dringend noch empfehlen würde, ist, wo Daniel und ich häufig Führungskräfte sich bis in die Selbstaufopferung reingeben sehen, wenn diese endlosen Einzelgespräche geführt werden. X kommt zur Führungskraft, beschwert sich über Y. Die Führungskraft redet mit X und redet mit Y. Na, und hört sich die ganzen Wahrnehmungen an, es kommt zu keiner Lösung. Und da ist die dringende Empfehlung auch bei frühen Eskalationen, lad sofort beide ein, direkt, so schnell wie es geht, und dann die Wahrnehmung in einem Raum austauschen lassen.
Genau. Also ich habe immer gern noch diesen Vergleich zum Sport oder zum, nehmen wir ein Fußballteam. Ein Fußballteam bespricht sich vorm Spiel, wie es spielen will. In der Halbzeitpause gibt es eine Manöverkritik, nach dem Spiel gibt es eine Analyse und im nächsten Training auch. Wie haben wir zusammen interagiert? Wer hat wohin gepasst? Bei der Arbeit können wir manchmal 3 Jahre lang zusammenarbeiten, ohne dass solche Themen besprochen werden. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wie kommunizieren wir zusammen? Und das ist schon wirklich eigentlich faszinierend. Und dadurch wird man auch nicht unbedingt besser, was solche Fähigkeiten, also diese ganzen kommunikativen Aspekte angeht. Und sich einfach mal die Zeit nehmen und sei es nur alle 4 Wochen nach der Teamsitzung oder 10 Minuten am Ende der Teamsitzung nochmal darüber zu sprechen, wie man zusammenarbeitet gerade oder wie gerade auch einfach nur die Sitzung war. Ne? Das ist auch so ein Phänomen. Wie oft hören wir, unsere Besprechungen sind so langweilig, unser Chef redet eine halbe Stunde, dann reden maximal 2 noch irgendwas und der Rest pennt weg. Ja, habt ihr das denn mal zurückgemeldet? Nee. Und auch Führungskräfte erzählen uns immer total verzweifelt, ja, ich versuche da immer so ein bisschen interaktiv eine Besprechung zu gestalten, aber da sagt nie wer was. Ja, haben sie denn schon mal angesprochen, dass sie das stört und gefragt, warum das so ist? Nee, habe ich nicht. Und das ist wieder das, was wir Metakommunikation nennen, ne? Oder was man Metakommunikation nennt, darüber sprechen, wie man miteinander spricht. Das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, das sollte man regelmäßig machen. Und wenn man sich da nicht in der Lage zu fühlt, das in der Großgruppe zu moderieren, dann zumindest auch in Einzelgesprächen wieder durch Feedback und so weiter und auch die eigene Wahrnehmung darüber deutlich machen.
Und für das Einzelgespräch hattest du, glaube ich, auch noch so eine kleine Eselsbrücke, ne? Wie man so ein Gespräch ganz gut strukturieren kann, um sozusagen beide Seiten auch zu berücksichtigen.
Genau, da gibt's, wer da Schwierigkeiten mit hat, sich zu strukturieren, wenn man gerade so eine Kritik äußern will, gibt's diese schöne Methode, die Sag es heißt. Und Sag es steht für die Anfangsbuchstaben, S für Situationsschildern, also was nehme ich erstmal nur wahr, völlig wertfrei erstmal. Dann das A in Sag es steht für Auswirkungen schildern, also was hat das mit mir zu tun? Warum betrifft mich das überhaupt? Also warum ärgere ich mich oder warum rege ich mich darüber überhaupt so auf? Das ist ja häufig dem Gesprächspartner gar nicht klar. Was hat der denn für ein Problem? Mit dem G aus Sag es ist gemeint Gefühle schildern, also wie geht's mir damit? Und das muss man gar nicht so sozialpädagogisch, ich habe mich da wirklich ganz schlecht gefühlt, sondern einfach, es kann ja auch sowas sein wie, da stand ich vor dem Chef wie ein Idiot da, das hat mich geärgert. So, damit erzeuge ich persönliche Betroffenheit. Und E und S stehen noch für Erfragen, wie der andere die Situation sieht. Und das S, ganz entscheidend, Schlussfolgerungen ziehen. Was machen wir denn jetzt damit? Das fällt leider ganz häufig auch bei Konfliktklärungen aus. Was machen wir denn jetzt mit unseren, also wir haben uns gegenseitig gesagt, was wir denken und wie wir das so wahrgenommen haben. Was folgt jetzt daraus? Und was treffen wir vielleicht sogar für eine Vereinbarung oder, ne? Und gerade für Führungskräfte ein entscheidender Punkt, nicht nur, das fand ich doof und jetzt weitermachen, sondern wenn das nochmal auftritt, würde ich dich bitten, Punkt, Punkt, Punkt. Oder ich erwarte dann, dass du das und das machst. Und das besprechen wir jetzt in 2 Wochen nochmal.
Genau, und wenn man dann Schlussfolgerungen trifft, ist es ja wahrscheinlich auch sinnvoll, eine Überprüfung zu vereinbaren. Ja. Ne? Also, was du sagst, wir gucken in 2 Wochen oder wenn dann.
Genau, einfach dranbleiben. Ne? Das ist einfach auch, muss man auch sagen, das ist jetzt nicht einfach, es ist anstrengend, aber hat ja auch keiner gesagt, dass Führung leicht ist. Ne? Mhm. Außer wir.
Mhm. Ja. Vielleicht noch, um da die Schleife auch noch zu drehen, also Konfliktvermeidung hat also aus meiner Perspektive auch noch mit so einem Harmoniebestreben zu tun, was ich persönlich relativ weit verbreitet finde, gerade in unserer Gesellschaft. Und kann sich ja auch jeder mal fragen, also wann man in der Zeit des Aufwachsens entweder dem Sporttrainer, seinem Lateinlehrer oder im abhängigen Auszubildendenverhältnis oder dem Studienprof mal gesagt hat, was man gerade von einem bestimmten Verhalten oder sowas gedacht hat, also in einen Konflikt eingestiegen ist, ja, was ausgetragen hat, was angesprochen hat. Da wird ja so eine Scheinharmonie gewahrt, was weiß ich, aus taktischen Gründen oder weil man es in der Familie auch so gelernt hat, und das setzt sich natürlich weiter fort. Und das beobachten wir eben bei Führungskräften auch häufig, dass die gerne eine wie auch immer geartete Harmonie beibehalten wollen am liebsten, auch wenn es die schon lange nicht mehr gibt im Team.
Genau, also das muss man nochmal betonen. Also gegen Harmonie haben wir ja alle nichts. Aber dann muss es auch wirklich Harmonie sein und nicht nur so heißen oder alle drum ja so tun. Häufig ist das ja, es sind ja ganze Teams für Schauspielkurse, also oder auch Kollegen. Man lästert in der Kaffeeküche und dann kommt Herr Müller und man sagt, hallo Herr Müller, wie geht's Ihnen denn? Ja, ist ja schön, dass Sie sehen. Und dann geht er wieder weg. Mhm. Oh, Herr Müller. So. Und wenn das halt Überhand nimmt, also über den normalen, wahrscheinlich sehr selbstverständlichen Status hinaus, dann ist es schwierig. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass da eventuell noch größere Probleme dahinter stecken und dass das auch wahrscheinlich nicht viel besser wird in nächster Zeit, wenn man es nicht angeht.
Das hängt ja auch wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen, dass man vielleicht Erwartungen auch gar nicht so deutlich formuliert, vielleicht schon aus der Befürchtung heraus, dass das beim Gegenüber vielleicht nicht so gut ankommt oder falsch verstanden werden könnte oder so.
Ja, klar. Also die klare Erwartungskommunikation oder meine Bedürfnisartikulation, die schaffen eigentlich, also ich habe manchmal den Eindruck, das schaffen sehr wenige Leute. Also jetzt nicht nur mit Vorwürfen rumzuwerfen, das können wir meistens gut, aber was ist eigentlich jetzt genau mein Bedürfnis? Was hätte ich gerne? Und das ist aus unterschiedlichen Gründen, wahrscheinlich auch viel Erziehung, und auch da ist wieder Harmoniestreben wahrscheinlich da, oder es schickt sich nicht, was auch immer. Aber das ist ein Riesenproblem. Wenn wir es schaffen, unsere Bedürfnisse klar zu äußern, macht das unfassbar viel weniger Arbeit. Oder es ist deutlich leichter, auch für mein Umfeld, da einfach zu wissen, woran man ist. Und schwierig ist natürlich, wenn man nicht selber gar nicht genau weiß, was ich eigentlich will. Das kommt ja auch manchmal vor, ne? Aber diese klare Bedürfnisartikulation, die ist schon extrem wünschenswert, weil damit kann man dann auch arbeiten.
Ja. Ja. Das liegt ja eigentlich auf der Hand, wenn man sein Bedürfnis nicht artikuliert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das erfüllt bekommt,
verschwindend
gering, genau.
Genau, aber trotzdem erwarte ich es und dann bin ich enttäuscht, wenn es nicht passiert. Ne? Also
genau.
Das ist ja ganz häufig so, dass wir aus ganz tief traurig sind, dass das jetzt wieder nicht geklappt hat, aber auch gar nicht klar gesagt haben, dass wir das gerne hätten, sondern wir immer hoffen, dass der andere vielleicht aus meinen komischen Äußerungen, die ich tätige, mein Bedürfnis heraus extrahiert und das dann darauf adäquat reagiert. Und ja, das klappt meistens nur so semi-gut.
Ja. Ja. Und hängt ja wahrscheinlich, gerade wenn es um hierarchische Strukturen geht, häufig auch damit zusammen, dass man eben Sorge vor einem wie auch immer gearteten Konflikt hat. Ne?
Durch eine geäußerte Erwartung?
Mhm. Ja. Also wenn man es nicht gewohnt ist und nicht geübt hat, seine Erwartungen und Bedürfnisse klar zu formulieren.
Ja, wenn man dann, natürlich, klar, wenn du das wirklich früh schon gelernt hast, sobald du eine Erwartung äußerst, wirst du gebügelt dafür, auf mehr oder weniger schlimme Art und Weise, dann wirst du dir das als erwachsene Person auch bis dahin ordentlich abtrainiert haben. Ja, und dann wirst du ganz pragmatisch sehr wahrscheinlich in einem Großraumbüro nicht sagen, ich möchte nicht, dass hier den ganzen Tag das Fenster sperrangelweit aufsteht oder ich möchte dies und jenes, sondern wirst über die Kollegen lästern, die genau das machen, was du nicht willst, aber sie niemals mit der Erwartung konfrontieren. Ja, das ist schon richtig.
Ich stelle mir gerade die Frage, du sprichst ja an, wie das sozusagen mit dem Hierarchiegefälle ist. Darf ich als Mitarbeiter meine Bedürfnisse eigentlich klar äußern? Und da ist natürlich jeder Experte für sein eigenes Leben und für seine eigene Führungskraft. Also wenn ich weiß, mein Chef oder meine Chefin, die honorieren das nicht wirklich, dann sollte ich das vielleicht behutsam nur machen. Häufig ist es aber nur die Story, die ich mir selber zurechtlege. Wenn ich das mache, dann werde ich bestimmt entlassen. Und wir kennen ganz viele Firmen, da muss man schon mindestens 2 Jahre lang jeden Tag was klauen, um überhaupt entlassen zu werden. Und dann ist die Story, die ich mir selber erzähle, eigentlich nicht wirklich passig, sondern da blockiere ich mich sozusagen selber damit, dass ich es nicht tue, weil ich eine Befürchtung habe, die eigentlich völlig unrealistisch ist. Und wenn wir die Leute dann dazu bringen, doch mal klar zu äußern, was sie denn gerne hätten und wie sie diese Dinge sehen, dann kommen sie meistens wieder und sagen, ja, war gar nicht so schlimm und mein Vorgesetzter hat gar nicht so furchtbar darauf reagiert oder auch mein Mitarbeiter hat das eigentlich gut aufgenommen. Ich dachte immer, der wird dann in sich zusammenbrechen. Ist meistens gar nicht so.
Ja. Das ist wieder ein Beleg eigentlich dafür, dass es sich absolut lohnt, in Kommunikation zu investieren und an Kommunikation zu arbeiten. Ne?
Ja, unbedingt auch und auch an Konfliktklärung zu arbeiten. Ja, das ist vielleicht dann noch ein bisschen größeres Learning, aber die Vermeidung, die kostet einfach am Ende. Also wirklich faktisch auch Krankheitstage, Geld, Umsatz. Da hängen wirklich Kosten dran, wenn Konflikte nicht geklärt werden.
Ja. Auf der Suche nach dem Schlusswort. Ich würde mich bedanken für diese Woche. Habt ihr für nächste Woche schon einen Plan?
Ja, für nächste Woche können wir das Thema noch ausweiten und auch mal so ein bisschen aus der Praxis plaudern, was für Folgen sich denn so auftun, eben durch vermiedene Konflikte.
Das finde ich sehr spannend, genau. Mhm. Super.
Ja, da können wir noch lange drüber reden.
Das Gefühl habe ich auch. Okay, ihr Lieben, habt herzlichen Dank für dieses Mal. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin.
Ich auch. Bis dahin.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das war der Raketentalk. Dein Podcast für gute und erfolgreiche Führung. Mehr zu diesem Thema findest du in dem Buch Führung ist keine Raketenwissenschaft. Als Führungskraft wirklich richtig erfolgreich werden. Von Daniel und Carsten. Dort gibt es den ganzen Werkzeugkasten für erfolgreiche Führungskräfte. Wir freuen uns, wenn dir die heutige Folge gefallen hat und sind gespannt auf dein Feedback und deine Bewertung. Hab eine gelassene und erfolgreiche Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!